Willkommen bei Next Level Change, Erfolgsfaktoren für Veränderung. Ihr Podcast für praxisnahe Impulse, die Ihre Veränderungsprojekte auf das nächste Level bringen. Durch die heutige Episode begleitet Sie Ihr Moderator, Professor Christoph Schönfeld. Viel Spaß!
Herzlich willkommen bei Next Level Change, deinem Podcast für zeitgemäßes Veränderungsmanagement. Veränderung ist heute allgegenwärtig und trotzdem erleben wir in Organisationen immer wieder, dass Transformationsvorhaben an Wirkung verlieren, ins Stocken geraten oder Menschen eher verunsichern als mitnehmen. Um besser zu verstehen, was das mit Veränderungen in den Organisationen macht, lohnt sich der Blick auch aus der wissenschaftlichen Perspektive. Und genau darüber spreche ich heute mit Uta Wilkens. Sie ist Professorin an der Ruhr-Universität Bochum und leitet dort den Lehrstuhl für Arbeit, Personal und Führung. In ihrer Forschung beschäftigt sie sich unter anderem mit HR, Kompetenzen, Führung und der Frage, wie Organisationen und Menschen Veränderung gut bewältigen können, fundiert, reflektiert, mit einem klaren Bezug zur Praxis. Zudem ist sie Projektleiterin vom Kompetenzzentrum Humane, ein Transferhub der Metropole Ruhr für die humanisierte Arbeit mit KI. Frau Professor Wilkens, schön, dass Sie heute Zeit gefunden haben fürs Gespräch.
Ich danke Ihnen herzlich für die Einladung, Herr Schönfelder.
Vielen Dank. Und Sie beschäftigen sich ja in Ihrer Forschung intensiv mit dem Bereich HR, Arbeit und Führung. Und welche Rolle sollte HR aus Ihrer Sicht heute in Veränderungsmanagement einnehmen? Und wo ist sozusagen das Potenzial vielleicht auch noch nicht hundertprozentig ausgeschöpft?
Also man ist sich da schon recht einig, dass dem HR natürlich eine proaktive und auch strategiegestaltende, begleitende Rolle zukommt. Das zeigt sich heute aktuell schon sehr deutlich an den erweiterten Programmen in der Führungskräfteentwicklung. Die Sensibilität dafür, dass Führungskräfte einen maßgeblichen Einfluss darauf haben, ob Veränderungsprozesse gut gelingen, Mitarbeitende Teil einer Veränderungsgeschichte sind oder nicht. Das hat man erkannt und Führung wird professionalisiert. Und da hat HR schon einen starken Einfluss, auch wurde Rekrutierung in solchen Zusammenhängen professionalisiert. Wo ich sagen würde, da ist noch ein Entwicklungspotenzial erkennbar, liegt in der oder in dem Umstand, dass sich ja Arbeitsprozesse, auch Jobdesigns sehr grundlegend verändern, gerade auch wenn KI ins Spiel kommt und damit auch Tätigkeiten sich verschieben und man darüber nachdenken muss, wie sich diese Berufsprofile weiterentwickeln, die Berufsrollen. Und das findet häufig in den operativen Einheiten, in Organisationen statt. Da könnte aber durchaus auch vom Human Resource Management eine stärker begleitende Aufgabe noch gesehen werden, um Expertise auch im Jobdesign zu entwickeln. Da ist nicht immer so ganz klar, wer ist eigentlich zuständig, die operative Führungskraft oder das Personalmanagement. Und Ergebnis kann dann manchmal sein, dass niemand sich zuständig fühlt. Und deshalb würde ich da noch ein bisschen Entwicklungsbedarf sehen.
Ja, und das kann ich auch super nachvollziehen, dieses Nachschärfen auch nochmal, wer trägt Verantwortung für welchen Veränderungsmove innerhalb von Organisationen. Und was ich auch beobachte, und da hätte ich auch gerne Ihre Perspektive, denn viele Organisationen investieren einfach auch sehr, sehr viel Geld, Zeit und Energie in Veränderungsinitiativen und manchmal bleibt dann trotzdem Wirkung aus. Woran scheitern aus Ihrer Perspektive Veränderungsprozesse in Organisationen?
Ich würde gar nicht immer unbedingt von Scheitern sprechen, sondern das eher so einordnen, dass mitunter nicht ganz das Gespür ausgeprägt ist, wie viel Zeit eigentlich so ein Veränderungsprozess erfordert. Am Anfang von Veränderungen treten Widerstände auf. Das ist eigentlich ganz normal, weil sich erstmal alle Akteure damit befassen müssen. Natürlich gibt es mehr als eine Perspektive, was das Wünschenswerte ist und auch mehr als eine Perspektive, wie man eigentlich dahin kommt. Und noch nicht alle haben Informationen in gleicher Art und Weise aufgenommen. Also regt sich Widerstand. Häufig fühlt sich das für Führungskräfte erstmal nicht so gut an, obwohl sie das eigentlich wissen müssen. Und man braucht natürlich auch Methoden, um sich damit auseinanderzusetzen, das einzubinden und wirklich gemeinsam und durchaus auch partizipativ nach noch besseren Lösungen zu suchen. Manche schreckt es ab und es kostet natürlich auch viel Kraft und Energie und es verschiebt Zeitpläne. Produktivitäten steigen eben auch nicht sofort, sondern sie sinken häufig zunächst. Und wenn man diesen etwas längeren Atem dafür nicht hat, kommt der Eindruck auf, das läuft ja gar nicht in die richtige Richtung und dann bricht man vielleicht auch etwas ab. Mitunter zu früh. Und mitunter ist eigentlich der Zeitpunkt, zu dem man mal misst und überprüft, ob es erfolgreich ist, auch nicht perfekt gewählt. Weil wenn wir uns längerfristig Veränderungen anschauen, sind gerade Bereiche, in denen es am Anfang ziemlich geruckelt hat, später doch auch auf einer systemischen Ebene eine deutliche Entwicklung, aber es hat eben vielleicht auch Strukturveränderungen erfordert und dementsprechend länger gedauert als ursprünglich angenommen. Deshalb würde ich immer sagen, lass uns nicht zu früh vom Scheitern sprechen. Es werden Dinge abgebrochen. Bereitet euch darauf vor, es erfordert einen langen Atem. Es wird wahrscheinlich länger dauern als angenommen und lasst euch nicht davon abschrecken, dass Widerstände auftreten. Seid eher darauf eingestellt, dass die sowieso auftreten werden und man gemeinsam darauf blickt und begleitet, wie man jetzt eben zu einer besseren Lösung kommt.
Ja, das finde ich ganz wunderbar, dass Sie das sozusagen auch unterstreichen, dass man da auch so ein Stück weit über einen längeren Zeithorizont und auch sozusagen um ein Wissen, dass auch Produktivität abfällt, so ein Stück weit auch die Initiatoren der Veränderung stützt in dem Vorhaben, Dinge zu verändern. Und aus Ihrer Beobachtung heraus, gibt es so, also neben dem Thema eine andere Zeitlichkeit mitzudenken und auch ein Stück weit das Thema, ja, Klarheit zu haben, wer Verantwortung für Veränderung trägt, so weitere Muster oder Denkfehler, die Sie beobachten, die ja einfach man im Kontext zum Beispiel von Führung oder auch im HR beheben könnte, um sozusagen Veränderung zu vereinfachen in Organisationen?
Ich habe mich speziell mit einer Sache befasst, die kann ich ja vielleicht hier mal teilen,
Gerne.
wo es auch um die Veränderung in Richtung KI-Implementierung geht. Das, was wir in vielen Organisationen beobachten können, ist, dass man schon sehr lange diskutiert und zurückhält, statt erstmal ins Doing zu kommen. Und eigentlich bräuchten wir da schon stärker eine Kultur des Ermöglichen, um auszuprobieren, in geschützteren Bereichen zu Lösungen zu kommen. Es passiert auch nicht gleich irgendwas ganz Schlimmes, weil Mitarbeitende stärker mit KI arbeiten. Vorausgesetzt, man hat schon in solche Plattformlösungen geschaffen, dass nicht spezifisches Wissen da beliebig abfließt aus den Organisationen. Aber solange das nicht der Fall ist, kann man eigentlich gut in solch eine Richtung erstmal auch experimentieren, Erfahrungen sammeln und überlegen, wie man dann eben auch zu Weiterentwicklung von Tätigkeitsbereichen kommt, zu guten Einbindungen von KI in Entscheidungs- und Problemlösungsprozesse. Tatsächlich braucht man in einem etwas längeren Verlauf der KI-Nutzung aber auch eine Form von Achtsamkeit, weil wir ja nicht wollen, dass dann Mitarbeitende nicht mehr kritisch mitdenken, Lösungen einfach übernehmen und ähnliches. Das passiert nicht gleich am Anfang, aber das kann im Zeitverlauf können sich Dinge einschleifen. Und deshalb ist es, wäre es gut, man ist erst im Ermöglichen und dann im Achtsamen und nicht umgekehrt. Erst ganz lange, ganz viele Vorbehalte und später dann aber einfach unkontrolliert Dinge laufen lassen. Es gäbe viele weitere Sachen, aber das kann man eigentlich bei den KI-Themen recht gut beobachten und da fände ich es hilfreich, man würde da ein bisschen was umkehren.
Ja, und den Punkt, den Sie auch gerade erwähnt haben, finde ich auch ganz toll und den würde ich gerne nochmal highlighten, nämlich auch das Thema, was ich raushöre, so diesen spielerischen Umgang mit dem Neuen zu ermöglichen, also Räume zu schaffen, in denen sich Mitarbeitenden ausprobieren können. Ich glaube auch, dass das sehr wertvoll ist im Umgang grundsätzlich mit neuen Phänomenen im Kontext der Arbeit. Und was würden Sie empfehlen? Denn viele Mitarbeitende erleben ja heute in der hohen Komplexität und der hohen Dynamik Veränderung quasi als so ein Dauerzustand und kommen gar nicht mehr in so Erholungsphasen. Und was würden Sie da empfehlen? Was würden Sie den Menschen empfehlen, sozusagen in diesem Dauerprozess irgendwie noch mitzukommen? Oder was hat sich da bewährt? Oder was würden Sie empfehlen?
Also auf der Führungsebene würde ich immer empfehlen, eigentlich zwei Führungsansätze miteinander zu kombinieren, die transformationale Führung, aber auch die empowernde Führung. Ich würde aber trotzdem auch empfehlen, noch Etappen spürbar zu machen. Also das ist ja jetzt vielleicht erstmal die Seite der Prozessbegleitung, dass wir trotzdem noch erkennen, wir haben einen Meilenstein erreicht, wir sind vorwärts gekommen. Also sonst wird man irgendwann zu Getriebenen von lauter Veränderung und weiß gar nicht mehr, ob überhaupt irgendwas auch schon mal etwas stärker abgeschlossen ist. Und hier auch strukturbildend als Führungskraft das erfahrbar zu machen, auch zu sehen, was da ist. Es ist immer auch noch etwas vor einem. Wir kennen das aus unseren Berufsfeldern auch, aber doch auch erfahrbar zu machen, was jetzt erreicht ist. Da auch einmal innezuhalten, zu halten, das auch ein bisschen zu feiern, als Erfolge spürbar zu machen, damit nicht nur so eine schwere Last immer drauf hängt, sondern man einfach auch noch mal mit so ein bisschen Freude daran, dass man sich entwickelt und darüber Dinge erreicht, auch einen Arbeitsprozess und Arbeitsalltag gestaltet. Ich glaube, das tut uns allen ganz gut. So, und damit wir davon aber auch partizipieren können, kann es helfen, dass auf der einen Seite transformational schon geführt wird, weil man braucht die größeren Orientierungen und wertegeleiteten Ansätze durch die Führungskräfte, gerade auch wenn sie dann zum kritischen Problemlösen einladen und auch jede einzelne Person, aber auch noch mal coachen, ja, auch die einzelnen Personen abholen. Und gleichzeitig müssen wir die Personen dabei natürlich durch ein Empowerment stärken, und das hat sowohl strukturelle als auch psychologische Facetten, damit man auch durch das eigene Selbsterleben und die Selbstwirksamkeitserwartung in der Lage ist, damit umzugehen. Gehen, weil man einfach sieht, man kann Veränderungen bewältigen. Aber irgendwann mal ein schönes Gefühl in diesem ganzen Geschehen zu haben, wäre schon hilfreich, ja?
Ja, und das finde ich ganz toll. Das ist auch ein ganz zentraler Punkt, den ich in Veränderungsprozesse sehe, sich für den Weg, den man beschritten hat, zu feiern, weil es einfach auch herausfordernd ist, sich immer wieder mit neuen Themen auseinanderzusetzen und auch für sich selber auch so einen Werkstolz zu haben für den Weg, den man schon gegangen ist und dass man darüber dann auch als Führungskraft Räume schafft und dass das auch gut ist und dass das auch ein Stück weit gut tut, kann ich super unterstreichen, sage ich meinen Studierenden auch immer. Feiert euch mehr für die Leistung, die er bringt. Und das finde ich ganz wunderbar, dass Sie den Punkt sozusagen auch nochmal mitgebracht haben. Und Sie sind ja auch ganz stark in dem Bereich künstlicher Intelligenz und Arbeit verbunden mit Ihrer Forschung, mit Ihrem Interesse und Co. Und das finde ich auch ein ganz, ganz tolles Thema und würde da auch gerne mal kurz drauf fokussieren. Was glauben Sie, wie kann künstliche Intelligenz sozusagen HR und auch Organisationsentwicklung unterstützen? Und wie schätzen Sie auch das Potenzial von KI in Veränderungsprozessen ein? Wo kann es gut unterstützen? Wo kann es mir helfen, diese Veränderungsprozesse zu unterstützen?
Also letztlich kann man ja KI schon auch einsetzen, um Prozesse besser sortieren zu lassen und damit auch Wege zu sehen aus einer etwas abstrakteren Ebene, wo tatsächlich Potenziale für Prozessoptimierungen sind. Das ist also nicht, dass ich das schon vollständig ausgeschöpft hätte, aber ich bin schon erstaunt, in wie vielen operativen Bereichen dies auch gelingt und damit Menschen auch entlastet. Und wenn diese Entlastung so ist, dass man nur sagt, ah, ich habe jetzt einfach weniger zu tun oder muss mich da nicht mehr so anstrengen, das meine ich gar nicht mit Entlastung, sondern wenn dadurch Freiräume eintreten, um auch strategisch weiter nachzudenken. Das ist zum Beispiel etwas, was mir neulich ein Geschäftsführer eines mittelständischen Unternehmens gesagt hat, dass er das vor allem nutzen möchte, damit er selbst nicht zu stark im Operativen nur hängt, sondern sich jetzt auch weiter Gedanken machen kann, wie es eigentlich um die strategische Entwicklung seiner Organisation bestellt ist. Das hat mich schon auch ein bisschen beeindruckt, weil jemand sieht, okay, wir wollen hier jetzt nicht nicht Prozessoptimierung nur der Effizienz wegen, sondern weil dann auch Individuen Innovation und Entwicklung abgewogen, verantwortungsbewusst betreiben können. So, das finde ich ist ein gutes Beispiel dafür, wie man eigentlich dann auch KI-Assistenz nutzen kann. Im Personalmanagement selbst muss man erstmal vorausschicken, der Nutzungsgrad in unseren Unternehmen liegt bei unter 10%, und im Wesentlichen konzentriert man es dann vielleicht auf ein Bewerbermanagement. Alle weiteren Facetten im Recruiting und Ähnliches unterliegen natürlich auch dem EU-AI-Act in einer Weise, dass da auch Risikofaktoren drin sind. Die will ich auch gar nicht kleinreden. Aber da ist sicherlich noch sehr viel Möglichkeiten, zum Beispiel auch Bewerbervorselektionen durchführen zu lassen. Und die KI muss dabei verlässlich sein, wenn sie es aber ist, wenn sie diskriminierungsfrei ist. Und das haben wir auch in unserer eigenen Forschung durchaus zeigen können. Dann kann man eben auch in Richtung mehr Diversität erkennen als Potenzialträger und damit ja auch Diversität wagen in der Organisation. Dazu kann sie beitragen. Sie kann auch beitragen, das Onboarding zu verbessern, gerade weil wir häufig hybrid arbeiten und damit nicht Wissensträger immer permanent greifbar sind und man sich deshalb auch etwas stärker selbstgesteuert in neue Prozesse einarbeiten kann. Da sind also sehr viele, auch die Organisation, aber auch die Individuen voranbringende Themenfelder.
Ja, das glaube ich auch. Und das ist auf der anderen Seite, und damit beschäftige ich mich auch sehr stark, was ist den Organisationen sozusagen oder warum sie noch sehr gehemmt sind, zum Teil KI auch im HR-Bereich beziehungsweise im Veränderungsmanagement einzusetzen oder auch zur Verbesserung von Führung einzusetzen. Haben Sie da irgendeine Erklärung für, warum wir das in Deutschland oder auch sozusagen, auch wenn wir größer denken, in vielen Unternehmen noch gar nicht so stark im Einsatz haben, wie ich mir das wünschen würde oder wo ich auch das Potenzial sehe, was Sie ja auch gerade skizziert haben? Und woran liegt das, dass Unternehmen so ein Stück weit gehemmter sind? Also ist es das Thema Datenschutz oder ist das Thema wenig Erfahrung im Alltag damit zu haben? Oder geht es um die Fragestellung, also ne, die KI zu fragen, wie kann ich mir eine Hilfe, einen Kollegen, einen KI, sozusagen Kollegen mit integrieren in Entscheidungsprozesse so. Wie blicken Sie da drauf?
Naja, Sie schildern ja gerade in Ihrer Frage auch schon so eine gewisse Gemengelage, die dann irgendwie zusammenkommt und alles miteinander dann zumindest schon mal darauf hindeutet, dass man nicht sofort irgendwas Neues macht. Nun ist die KI-Nutzung natürlich ein mitbestimmungspflichtiges Thema. Wenn man aber mit den Betriebs- oder Personalräten da in einem Austausch ist und da drauf blickt, wird man auch Wege finden. Nun muss man schon auch sehen, dass der EU-AI-Act viele Facetten auch in diese Risikostufe 3 einordnet, sodass ich zwar diese KI nutzen kann, aber schon als Hochrisikofeld einordnet. Das wirkt ja erstmal so, als macht man schon was, wo man sehr, sehr vorsichtig sein sollte und man muss die Dinge dann auch gut dokumentieren, weil man natürlich so in der Tendenz auch an Leistungsbereiche von Individuen herangeht, sei es jetzt eine Potenzialabschätzung über deren Leistungsfähigkeit oder möglicherweise sogar eine Aussage über Leistung, wenn etwas in betrieblichen Prozessen mitläuft und dass da dann auch Vorbehalte sind und man erstmal Einordnung braucht, wie vertrauensvoll wird damit umgegangen, ist nachvollziehbar, sollte aber auch nicht am Ende bedeuten, dass man es dann sich darüber gar nicht weiterentwickelt, das wäre erstmal ein wichtiger Punkt. Wir sehen ja auch Felder, in denen KI schon sehr viel selbstverständlicher genutzt wird, zum Beispiel in der Diagnose in medizinischen Bereichen. Und dort haben sich ja die Profile der Ärzte auch weiterentwickelt, dass sie darüber einfach eine Entscheidungsunterstützung und Aufklärung haben über bestimmte Dinge, die auch nicht immer so klar und eindeutig sind wie diffuse Röntgenbilder. Und wir haben ja manchmal es auch mit diffusen Informationslagen zu tun. So, dann habe ich eine Entscheidungsunterstützung. Ich muss ja auch nicht einer KI folgen, aber ich habe eine zusätzliche Einordnung. Und wenn man lernt, darüber auch die eigene Rolle weiterzuentwickeln und zu sagen, so, das ist so wirklich fast wie ein zusätzliches Sicherheitsnetz in dem Moment, wo ich unter hohem Zeitdruck auch viele Entscheidungen treffen muss. Da sind auch mal Fehlentscheidungen dabei. So habe ich eigentlich noch einen besseren Reflexionsrahmen. Und wenn man lernt, das in dieser Form so in den eigenen Arbeitsalltag zu integrieren oder auch zu differenzieren, muss ich jetzt hier vor allem Prozess für viele verständlich machen oder muss ich ganz innovativ sein, dann kann ich ja unterschiedliche Nutzungsformen entwickeln, dann denke ich, kommen wir an das Potenzial besser ran und das auch im HR.
Also das würde ich mir ganz doll wünschen und ich glaube auch, das hängt auch damit zusammen, was Sie auch schon sagten, dass man so ein Stück weit damit persönliche Erfahrung sammeln muss und dass man da Möglichkeiten schaffen sollte, dass Führungskräfte einfach für sich selber auch im täglichen Erleben feststellen, das hilft mir, Entscheidungen nochmal zu reflektieren, das hilft mir vielleicht auch nochmal innovative neue Ansätze herauszubekommen, die mir vielleicht so im ersten Blick gar nicht klar geworden sind und dass das sicherlich da positiv drauf einzahlt. Meine Zuhörer stellen sich ja häufig die Frage, was kann ich konkret machen, damit mir Veränderung im beruflichen Kontext gelingt? Haben Sie da Tipps oder haben Sie Dinge, die hilfreich wären, um einen guten Umgang mit Veränderung im Arbeitskontext zum Erfolg zu kriegen?
Also ich selber stütze mich eigentlich schon seit vielen Jahren auf die sozial-kognitive Theorie von Bandura, um wirklich auch so individuelle Entwicklungsfähigkeit oder auch Entwicklungsfähigkeit des Individuums im Team deutlich zu machen. Und dort wird ja sehr stark gezeigt, wie kann ich an Selbstwirksamkeit gewinnen. Und wenn ich eben weiß, ich habe Bewältigungserfahrung und ich mache sie mir auch deutlich und bewusst, was habe ich eigentlich erreicht? Das geht nochmal auf dieses auch Erfolge durchaus ein bisschen feiern, Erfolge sehen und das für sich auch annehmen. Wow, das haben wir erreicht, das habe ich geschafft. Oder ich habe auch ein Umfeld, das mich darin nochmal weiter bestärkt, dann kann das erstmal das Individuum schon deutlich stabilisieren und auch entwicklungsoffen und bereit machen. Und auch der Ansatz mit dem Modelllernen, Erfahrungen von anderen erschließen, wirklich auch mal auf soziale Vergleichsgruppen schauen und sagen, okay, sind auch nicht so anders als ich und da die trauen sich jetzt aber an etwas heran. Ich gehe doch durchaus diese Schritte, weil man merkt ja, man kriegt eigentlich ein Feedback-Umfeld, das einen auch darin bestärkt, dass man wachsen kann. Und das im Übrigen, wenn man mal einen Fehler gemacht hat, und ich könnte jetzt auch über Fehler durchaus mal in der eigenen Arbeitsbiografie sprechen oder einen Projektteil, der nicht beim ersten Mal gelungen ist und wirklich einen zweiten Anlauf gebraucht hat, zu merken, es reißt mir eigentlich auch niemand den Kopf ab, sondern ich kriege im Prinzip auch noch mal eine Chance. Ich habe daraus auch etwas gelernt und habe auch keinen Gesichtsverlust. Nur, also so, man ärgert sich über Dinge, aber man kriegt eigentlich vom Umfeld dann auch wieder den Rückhalt, wenn man die Dinge reflektiert, dass man noch mal einen Schritt weitergehen kann oder noch mal justiert an etwas heran. Also auch nicht zu viel Angst vorm Mal scheitern haben, sondern lieber mal ausprobieren, gegebenenfalls dann auch noch mal herangehen. Ich glaube, dann wächst man daraus und ich denke, also ich glaube das nicht nur, sondern ich meine, die Forschung liefert dazu auch noch Ergebnisse und so und Teamprozesse können dabei natürlich auch hilfreich sein.
Ja, vielen Dank, dass Sie auch Ihre persönliche Perspektive nochmal eröffnet haben, weil ich glaube auch, das geht ja jedem so, dass man einfach Lernkurven braucht und häufig kriegt man diese Lernkurven halt auch über Dinge, die man neu ausprobiert hat und die vielleicht nicht im ersten Moment aufgegangen sind, sondern dass man gesagt hat, okay, das ist ein Weg, der hat sich nicht bestätigt und jetzt schlage ich mal einen anderen Weg ein und halt an meinem Ziel weiterhin fest und das gehört halt so ein Stück weit auch immer wieder in die Suchbewegung für Neues. Ja, finde ich ganz wunderbar.
Genau.
Vielen Dank, dass Sie das geteilt haben. Und ja, abschließend möchte ich mich nochmal ganz herzlich bei Ihnen bedanken, dass Sie sich die Zeit genommen haben, dass Sie Ihre Perspektive geteilt haben und freue mich auch einfach sehr, dass Sie als Forscherin sich mit diesem Thema beschäftigen, nämlich wie wirkt künstliche Intelligenz ein auf eine humanzentrierte Arbeit mit KI. Weil ich glaube, dass das was ist, was mich einfach persönlich auch in meinem Forschungstum unheimlich stark beschäftigt. Und ich finde das unheimlich interessant. Und ich finde das gerade super frisch und freue mich da immer mit Kolleginnen und Kollegen zu sprechen, die auch da so ein Herzblut drauf haben. Und da drücke ich Ihnen für die ganzen Projekte und die ganzen Forschungsbereiche ganz weiterhin fest die Daumen, dass Sie ja da viel Power reinstecken mit Ihrem Team. Und da freue ich mich auch in den nächsten Monaten wieder einiges von Ihnen lesen zu können. Und vielen, vielen Dank, Frau Wilkens, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
Ja, danke Ihnen ganz herzlich, Herr Schönfelder, für die Einladung zum Gespräch, die inspirierenden Fragen. Und ich hoffe natürlich auch, dass wir jetzt in neuen Zusammenhängen durchaus auch im Austausch sind. Thematisch hätten wir schon Anknüpfungspunkte, ja.
Ich durfte mir das Gespräch mit der Frau Wilkens jetzt noch einmal in Ruhe anhören und muss sagen, da war einiges drin und meine persönlichen Highlights sind drei, nämlich einmal das Thema Transformationserfolg durch Geduld und Vielfalt. Sie zeigt ja in dem Gespräch, dass der Erfolg von Veränderungsprozessen stark davon abhängt, nämlich langfristiges Durchhaltevermögen und auch sozusagen unterschiedliche Zeithorizonte zu berücksichtigen und es einfach wichtig ist, ja, zwischen unmittelbaren und auch langfristigen Wirkungen zu differenzieren und den Veränderungsrhythmus differenziert zu steuern. Und das fand ich irgendwie sehr frisch und neu, diese Unterschiedlichkeit des Veränderungsrhythmus immer wieder auch zu erkennen, zu tracken und auch in der gesamten Change-Kurve sozusagen zu berücksichtigen. Das fand ich stark. Was ich auch stark fand, war das Thema der kollektiven Verantwortung in Veränderungsprozessen, nämlich dass HR in ihrer Rolle auch darauf fokussieren soll, diese kollektive Verantwortung in Veränderungsprozessen irgendwie sichtbar zu machen und dafür dann auch Raum zu geben, dass jeder sozusagen auch erkennt, welche ja, Verantwortung er selber trägt in der Veränderung, um darüber dann einfach auch nachhaltige Initiativen in den Organisationen zu stärken. Das Dritte, was ich wirklich spannend fand, war das Thema Feedback und Erfolgserlebnisse als Treibstoff zu sehen. Das hatten wir auch schon mal bei dem ein oder anderen Gespräch und zeigt einfach nochmal die Wichtigkeit dieses Punktes, nämlich dass ja positives und auch sichtbare Erfolge entscheidend sind, um Mitarbeitenden dauerhaft zu motivieren und ein frühes konstruktives Feedback stärkt sozusagen die Identifikation mit der Veränderung und fördert das kollektive Engagement. Und diese drei Punkte, muss ich sagen, fand ich wirklich sehr spannend und haben mich beeindruckt. Und ja, es wird weitere spannende und beeindruckende Gespräche geben. Seid darauf gespannt und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Also bis dahin, euch eine gute Zeit.
Vielen Dank fürs Zuhören bei Next Level Change. Erfolgsfaktoren für Veränderungen. Wenn Sie keine Folge verpassen möchten, abonnieren Sie jetzt unseren Podcast und bleiben Sie immer auf dem neuesten Stand. Bis zum nächsten Mal, Ihr Team von Next Level Change.